Guten Abend bei Alles Lab, eurem Lab-Podcast. Nach langer Durststrecke sind wir nun auch wieder da. Der Sommer ist fast zu Ende. Gefühlt ist hier so halber Herbst, aber irgendwas ist ja immer. Ich bin der Tom, der Esel nennt sich nämlich immer zuerst, wie ihr alle wisst. Ich habe einen tollen Co-Host. Hallo Paula.
Hallo Tom. Ich bin gerade verwirrt, weil wir im Hochsommer aufnehmen. Aber gut.
Was? Wenn die Folge rauskommt, ist gefühlt schon Herbst, also. Oder kurz davor.
Der ist immer noch Hochsommer, egal.
Naja, zeitunkritisches Aufnehmen und so weiter.
Wir haben einen Klitz in der Matrix, egal. Und wir haben einen Gast.
Ja, wir haben eine Gästin, weil wir ein tolles Thema haben. Ein Thema, womit sich viele Leute immer mal wieder so beschäftigt haben und gesagt haben, kann ich das machen, weiß ich nicht. Ich bin mir unsicher. Was ist, wenn was passiert, wenn dann Menschen sterben oder irgendwas passiert oder meinem Hund was passiert. Denn das Thema heute ist Hunde auf Lab. Ein echt tolles Thema. Als Hundebesitzender kann ich sagen, es macht unheimlich Spaß, so eine Fellnase dabei zu haben. Und da haben wir uns eine tolle Gästin geholt. Hallo Marin.
Hallöchen. Na?
Na? Marin, so die erste Frage, die mir natürlich im Gedächtnis geblieben ist, weil es mich beschäftigt hat im Vorfeld diese Folge. Was war denn so dein erster Con mit deiner Fellnase überhaupt für dich? So erster Con mit Hund, wann war das?
Also tatsächlich habe ich meinen ersten eigenen Hund mit auf den Con genommen und da war ich noch in der Schule. Das ist schon ein bisschen her. Da stand noch 1900 davor. Und ich habe sehr früh angefangen mit Lab, mit 15 glaube ich. Das heißt, ich war wahrscheinlich so 16 oder 17, als ich die mitgenommen habe. Und ein Hund, der... Also ich habe damals eine Schamanin gespielt, so mit bunt angemalt und Klöterkram überall und der Schamanenhund wurde auch bunt angemalt und das war ein spektakulärer Con, der Hund war dabei, die war total nett, die hatte auch Spaß, die hat aber so schlimm gejagt und ich hatte damals gar keine Ahnung von Erziehung und da war das noch so, wenn der Hund jagt, dann ist er halt weg, weil man den abmacht und dann muss man halt warten, bis er wiederkommt. Und so sah das auch aus auf diesem Lab. Ich habe den Hund irgendwann abgemacht, dann war der weg und dann war der eigentlich den kompletten Samstag über weg und irgendwann abends kam sie dann wieder. Das heißt, sie war zwar eigentlich mit auf dem Lab, aber sie war auch eigentlich den ganzen Samstag über weg und kam dann abends wieder und hat dann geschlafen im Zelt. Das war für uns alle toll, weil der Hund hatte, glaube ich, sehr viel Spaß, aber er war wenig auf dem Lab mit dabei.
Vielleicht hat sie ja eigenen Plot gejagt.
Badum.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, sie hat auch den Con gewonnen. Die NSC-Kaninchen waren sicherlich... engagiert dabei. Nein, also das war natürlich alles irgendwie komplett bescheuert und das würde ich ja auch heute nicht machen. Also man soll natürlich seinen Hund nicht jagen lassen, aber wie gesagt, ich war da so 17 ungefähr. Aber ich wollte unbedingt meinen Hund dabei haben, wie die meisten Leute, habe ich mein Viehzeug gerne um mich und das war einfach so eine tolle Vorstellung. Ich hatte das mir so romantisch vorgestellt, mit dieses Hobby zu teilen und so und dann hatte sie halt völlig andere Interessen. Und dann habe ich das erstmal auf Eis gelegt. Und das war dann erstmal lange Zeit der letzte Versuch. Und das nächste Mal habe ich es dann wieder gewagt, als ich eigene Hunde hatte, ausgezogen war und Ahnung auch von Erziehung hatte und das dann auch auf einer völlig anderen Ebene stattgefunden hat.
Das mit dem Interessen teilen und gleiches Hobby teilen und so sagen andere über ihren Partner oder ihre Partnerin, wenn die kein Interesse an Lab hat. Aber gut, man kann es auch über den Hund sagen.
Macht euch Gedanken.
Ja, sollte man aufpassen, wen man einfach so mitschleppt auf den Con und dann guckt, was passiert. Der ist dann einfach mal den Tag im Wald.
Ach so, und ich dachte, mehr Erziehung hilft.
Ja, das stimmt. Bei Hunden, bei anderen Personen ist meist der Drops gelutscht, wenn die erwachsen sind.
Ja, das stimmt. Kommen wir mal zu dem, was viele beschäftigt, die vor allem keine Hunde haben. Weil es gibt ganz, ganz viele Menschen, die haben schlechte Erfahrungen mit Hunden gemacht und mit dem, wie wenn ein fremder Hund auf Con auftaucht, habe ich, wenn ich davon höre vorher, habe ich entweder Respekt, freue mich oder schreibt der Orga und sagt, bitte meld mich ab. Gefühlt gibt es diese drei Varianten, dazwischen gibt es selten was anderes, leider, weil die Gesellschaft einfach so ist. Aber gesetztenfalls, ich sage ja, okay, ich schaue mir das mal an, wird schon einen Grund haben, warum der Hund mitkommt. Jetzt bin ich unsicher, weil ich vielleicht wirklich was erlebt habe und so ein Hund taucht auf. Hunde sind ja normalerweise auf Con eigentlich immer angeleint. Zumindest auf den größeren Veranstaltungen, wo der Hund jetzt nicht jede Person inklusive der NSCs gefühlt seit 10 Jahren kennt, machen das die Orgas zumindest. Wie gehe ich damit um? Als Person, die keinen Hund hat, die schlechte Erfahrungen hatte und so ein Hund taucht auf, der ist zwar angeleint, aber wie gehe ich, um nicht aus der Rolle zu fallen, vielleicht einfach mit dem Hund um? Muss ich auf irgendwas achten?
Ja, da kann man schon auf einiges achten. Also ich glaube, dass ein großes Problem bei Hunden ist, dass viele Leute Angst vor Hunden haben, dass aber nicht die schlechte Erfahrung der Auslöser dafür ist eigentlich. Weil dieses Angst vor Hunden, das bedient auch eine klassische Urangst. Das ist einfach so. Weißt du, ganz viele Leute haben Angst vor Spinnen oder vor Schlangen, haben aber nie eine schlechte Erfahrung gemacht, weil du ja hier in unseren Breitengraden kaum dazu kommst, eine schlechte Erfahrung zu machen. Also das ist so eine Urangst und das bei Hunden auch. Und dann wurden sie vielleicht auch mal als Kind gebissen. Ich wurde als Kind auch gebissen, habe aber keine Angst vor Hunden. Und die meisten Leute wurden auch als Kind von einer Katze schlimm gekratzt, haben aber keine Angst vor Katzen. Also dass man irgendwie, ne, diese schlechte Erfahrung, die meisten, also jeder ist mal irgendwie von dem Hund dumm angebellt, angesprungen, erschreckt oder auch gebissen worden, im Sinne von, da ist nicht viel passiert, sondern es. Ne? Aber dass das so schlimm abgespeichert wird, wir haben uns alle auch schon die Finger in der Autotür geklemmt oder sind fast angefahren worden oder so, trotzdem haben die wenigsten Angst vor Autos. Also ich will damit sagen, die Erfahrung ist meistens gar nicht der ausschlaggebende Punkt, sondern dass davor schon dieses angeborene Gefühl von, es ist ein Tier, ein potenzielles Raubtier und unser Organismus sagt, Vorsicht. Und wenn dann was passiert, dann wird das so ganz doll einprogrammiert, als habe ich es doch gewusst, ne? Der Wolf hat gebissen und ich glaube, dass das macht es so schwierig, dass Leute nicht nur eine schlechte Erfahrung hatten, weil gegen eine schlechte Erfahrung wird es reichen zu sehen, guck mal, der Hund ist nett und dann kann man eine schlechte Erfahrung wieder überlagern mit guten. Das wäre gar nicht so wild, sondern das Schwierige ist, dass diese irrationale Sorge, die man auch gar nicht selber so ergründen oder einfach abstellen kann, dazu kommt. Und sich das zuzugestehen, finde ich, glaube ich, erstmal wichtig. Also zu sagen, ich muss nicht sagen, ich wurde gebissen oder ich muss nicht einen Grund finden, warum das jetzt sein darf, dass ich besorgt bin, wenn ich einen Hund sehe, sondern ich kann einfach sagen, das ist ziemlich normal. Viele Leute haben das. Das ist was, so eine Urangst. Ich muss das auch nicht begründen. Ich muss dem Mensch auch nicht sagen, deswegen habe ich Angst vor deinem Hund, damit er nicht beleidigt ist, sondern ich kann einfach sagen, ist mir völlig egal, wo es herkommt. Ich fühle mich einfach unsicher, weil ich das nicht gut einschätzen kann. Dass man sich nicht schlecht fühlt, weil man Angst hat. Ne? Das ist halt, ich merke das häufig, vielen Leuten ist es unangenehm, mir das zu sagen. Weil die denken, die beleidigen mich, weil das so impliziert, dass mein Hund böse wäre. Aber ich kann das ja voneinander trennen. Das heißt ja nichts, ne? Und dann kann man, also absoluter Tipp, wenn ich nichts mit Hunden zu tun haben möchte, weil es mich irgendwie besorgt oder ich die auch doof finde oder eklig finde, das gibt es ja auch alles. Das sind soziale Lebewesen, die reagieren auf soziale Kontaktaufnahme. Das heißt, wenn ich keine soziale Kontaktaufnahme anbiete, indem ich sie nicht angucke, nicht anspreche, und so tue, als seien sie nicht da, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie vielleicht eine Kontaktaufnahme starten, indem sie mal zu mir hingehen oder mich angucken oder vielleicht sogar einmal mit der Nase anstupsen. Aber wenn ich nicht antworte, indem ich keinen Blickkontakt suche und auch ansonsten mich so abweisend verhalte, wie ich das täte bei einem Menschen, mit dem ich nichts zu tun haben will und die wegignoriere, dann wird jeder normal aufgewachsene Hund das sofort verstehen als die möchte oder der möchte keinen Kontakt. Und da sind die wie Menschen, wenn ich zu jemandem hingehe und sage Hallo und der guckt mich nicht an und ignoriert mich weg und macht gar nichts, dann würde ich sagen, oh, okay, ja, und dann würde ich den auch nicht die ganze Zeit wieder ansprechen. Und das machen Hunde auch nicht, die reagieren eher auf, man guckt dann die ganze Zeit, ob er guckt. Dann denkt der Hund natürlich, oh, der Mensch guckt mich an, der will irgendwas und guckt zurück und kommt und geht auf diesen Kontakt ein. Und so bestätigt man sich selber in, ich habe geguckt und der Hund kommt immer zu mir. Ignorieren ist auf jeden Fall die beste Lösung.
Und vermutlich dann entsprechend fernhalten, was auf größeren Veranstaltungen irgendwie einfacher erscheint, wenn ich jetzt so drüber nachdenke.
Ja, also wenn man, ich habe ja jetzt keine Angst vor Hunden, aber ich habe durchaus auch Kontakt mal mit Hunden, die auch beißen könnten. Und wie gesagt, Tipp Nummer eins ist immer ignorieren. Selbst wenn man nah dran steht, reicht es für gewöhnlich. Also nicht irgendwie rüberbringen, dass der Hund gemeint ist. Und ich finde das auch total hilfreich, Hände in die Taschen zu stecken, wenn man dann nah dran steht, weil man nicht woanders hinkommt. Oder so vor dem Brustkorb zu verschränken, weil der Hund natürlich weiß, dass Hände unser Kontaktaufnahmegeräte sind. Das heißt zum Beispiel, es wird häufig an den Händen geschnuppert oder angestupst. Es wird auch häufig in die Hände gebissen, wenn gebissen wird. Und wer keinen Kontakt möchte und seine Hände in die Taschen steckt, wenn er nah dran steht, weil er nicht ausweichen kann oder weil die Situation sich so ergibt, wäre mein Tipp, guck den Hund nicht an und verschränke deine Arme vor dir. Dann machst du quasi sämtliche Türen jeder Kontaktaufnahme so zu, wie man sie nur zumachen kann.
Gibt es irgendeine Art und Weise, wie du als Hundebesitzerin damit umgehst, wenn du merkst, okay, da hat jemand Angst und oder auch Respekt und möchte eigentlich mit dem Hund nichts zu tun haben? Kannst du da irgendwie vielleicht unterstützend eingreifen oder so?
Ja, ich finde, dass das eigentlich, also das ist aber meine persönliche Meinung, ist es, finde ich, eine Regel der Höflichkeit, dass ich Leute nicht davon überzeugen möchte, dass ihre Angst falsch ist. Also ich fange dann nicht an zu sagen, aber guck mal, der ist doch ganz nett und komm doch mal näher und fass den da so, sondern ich finde, dass also sowohl die Person, die sagt, wow, ich bin unsicher, lass mal, da ist es meine Aufgabe, den Hund wegzunehmen und zu sagen, alles klar, Entschuldigung, wenn ich das nicht mitkriege, sag mir bitte gerne Bescheid, ich versuche darauf zu achten. Und dann ist meine Erfahrung auch, dass das alleine gibt schon so viel Sicherheit, dass die meisten dann von sich aus schon versuchen, doch nochmal Kontakt aufzunehmen und sich zu gucken, dass es okay ist. Aber erstmal ist meine Aufgabe nicht, andere davon zu überzeugen, dass meine Hunde nett sind. Ich überzeuge die dadurch, dass sie sehen können, dass ich die gut unter Kontrolle habe und nichts passiert. Aber ich muss sie nicht überzeugen, indem sie am Ende meine Hunde streicheln und lieb haben. Und ich kann ja darauf achten, dass die nicht jetzt an jemanden schnuppern oder nicht zu jemandem hingehen, sie oder der mir vorher gesagt hat, ey, boah, Hunde sind nicht meins. Also es ist einfach, finde ich, eine gegenseitige Rücksichtnahme von beiden Seiten. Genauso ist es für mich natürlich toll, wenn Leute mich nicht anschnauzen, nimm deinen Hund weg oder so, ne? Oder wenn wir in der Spielsituation sind und ich habe die an der kurzen Leine und ich habe mal nicht gesehen in einem Haufen von Leuten, dass da jetzt diese eine Person neben mir steht, die ein Problem mit Hunden hat und ich habe das gerade nicht auf dem Zettel, weil ich voll in der Spielsituation bin, dann freue ich mich auch, wenn ich dann nicht angepöbelt werde, dass ich das nicht 24 Stunden als meine erste Priorität auf dem Zettel habe, dass diese Person neben mir stand. Ne? Also, dass wir irgendwie nett miteinander, Achtung, du kommst mir zu nah, und ich aber auch sagen kann, oh, sorry, alles klar, ich verdrück mich hier.
Ja, Basic-Regeln der Höflichkeit eigentlich.
Eigentlich,
trotzdem immer wieder erwähnenswert.
Wie gehe ich damit um, wenn auf so Veranstaltungen nicht nur ein Hund sind, sondern zwei, und die sie vielleicht nicht mögen? Weil der eine denkt, hey, das ist mein Revier, und der andere denkt sich, boah, ich habe eigentlich nur Bock zu spielen. Schön, dass du da bist.
Ja. Also ich mag das ja, Hunde mit auf den Kon zu nehmen. Und ich freue mich auch, wenn andere das tun, weil ich das auch irgendwie das Bild bereichernd finde. Also es gibt halt ein natürlicheres, echtes Bild, wenn sehr viele unterschiedliche Personen, aber auch unterschiedliche Tiere da sind. Das wird natürlich alles echter dadurch. Ne? Also ein Dorf, wo ein Hund mitlebt, ist irgendwie eine bessere Immersion, finde ich, als wenn das irgendwie unnatürlicher ist. Und Haustiere gehören ja irgendwie zu einem natürlichen Bild. Und andererseits finde ich auch, dass Hunde, die mit auf Labs kommen, ein überdurchschnittliches Erziehungsniveau quasi mitbringen sollten. Also die sollten so gut erzogen sein, dass sie nicht sich jedes Mal, wenn die sich treffen, zum Beispiel dann anpöbeln. Weil das macht dann wieder Leuten Angst und das finde ich auch störend. Und das ist mir dann auch stellvertretend ein bisschen unangenehm, wenn ich das sehe. Weil man kann Hunden schon beibringen, dass sie andere nicht anpöbeln, auch wenn sie denken, dass das ihr Revier ist. Oder das sind ganz normale Benimmregeln. Mhm. Und die können Hunde genauso lernen und die können auch lernen, ey, dass hier ein anderer Hund ist, muss dir nicht gefallen, du musst jetzt nicht dich mit dem anfreunden, aber du musst den auch nicht anschreien. Das wäre das, was ich erwarten würde. Wenn jemand seinen Hund mit auf den Kon nimmt, würde ich erwarten, der kann auch herstellen, dass der Hund vielleicht andere Hunde nicht toll findet, der muss mit denen nicht spielen, der muss an denen nicht schnuppern, der muss sich nicht von denen beschnuppern lassen, aber der muss auch nicht quer über den Platz rüber brüllen, wenn der andere dann mal Gassi geht oder so. Hm. Also die müssen sich nicht vertragen mit anderen Hunden. Da kann man sich ja aus dem Weg gehen. Das schaffen die meisten ja hoffentlich im echten Leben auch, wenn der Hund sich mit anderen Hunden nicht verträgt. Kommt man ja auch so durch die Welt und im echten Leben sind mehr Hunde unterwegs als auf Kons.
In meiner naiven Vorstellung ist das so, ja.
Ja, das sollte schon sein, ne? Also ich finde, das ist wirklich, es ist so toll, seinen Hund mitzunehmen, aber man muss dann auch wirklich wissen, dass der gut erzogen ist, dass man sagen kann, bell jetzt nicht oder knurr hier nicht rum oder spring nicht zu jemandem hin. Dass man das situativ einfordern kann von seinem Hund, das finde ich ist Grundvoraussetzung. Man kann nicht sagen, der Hund ist komplett unerzogen und ich muss halt auf gutes Wetter hoffen und dass der Hund heute gute Laune hat. Und dann wird es hoffentlich schon irgendwie gehen. Und wenn der dann was macht, weiß ich auch nicht, was ich tun soll. Dann kann ich halt nur hoffen, dass er irgendwann wieder aufhört. Dann kann ich den nicht mit auf den Kon nehmen, finde ich.
Hm. Außer man trainiert ihn halt entsprechend.
Ja, genau.
Dass er das dann irgendwann kann.
Genau, genau. Aber das ist ja okay. Man muss ja auch irgendwann mal üben, bis man es kann. Na, also, dass das auf dem Kon mal passiert, dass einer losbellt, ist überhaupt kein Problem. Aber dann würde ich zumindest sehen wollen, dass der Mensch daran arbeitet, das dem Hund zu vermitteln, dass er das nicht soll und nicht einfach nur hoffen, dass es irgendwann aufhört.
Der spielt ja nur.
Ich hasse diese Aussage so sehr. Entschuldigung.
Ja, genau.
Er möchte nur spielen.
Ich auch.
Toll. Okay, also wir halten fest, Erziehung ist so ein ganz wichtiger Punkt.
Ja.
Total, total. Und Erziehung heißt nicht, dass der mit allen klarkommen muss. Das heißt nicht mal, dass den andere Leute anfassen müssen. Ich hatte auch lange Zeit einen Hund, der fremde Menschen nicht mochte und den ich mit Maulkorb gesichert mit auf dem Kon hatte. Und der mochte auch lebenslang keine anderen Menschen, die er nicht kannte. Das ist völlig okay. Also der muss nicht alle Leute toll finden oder super nett und verträglich sein. Aber ich muss dem sagen können, bleib hier bei mir und geh nicht von dir aus los. Und wenn ich dann anderen Leuten sage, fass den halt einfach nicht an, dann passiert auch nichts. Das ist ja, ne, also Erziehung wäre dann, dass ich auch so einem Hund sagen kann, du bleibst hier bei mir und suchst keinen Streit. Und dann reicht es ja. Und Maulkorb geht ja auch.
Ich habe zwei Fragen bilden sich direkt daraus aus deiner Aussage. Die erste Frage, sollte ich, wenn ich einen Hund mit auf einer Veranstaltung habe, den vorher irgendwie durch ein oder zwei Trainerkurse geschickt haben, dass der so die Grundausbildung, Thema Hundeführerschein oder ähnliches auf jeden Fall hat, dass der sich halt auskennt, zumindest in der normalen Umgebung.
Vorsatzfrage, was ist ein Hundeführerschein?
Ah. Also, es gibt so verschiedene Prüfungen, die heißen dann teilweise Hundeführerschein. Da geht es darum, also eigentlich sind die sind sehr, sehr low level und die versuchen so ein bisschen über Ämter oder Behörden ein bisschen abzufragen, dass jemand nicht völlig gegen die Wand rennt und der Hund nicht komplett gestört ist. Also so ein Minimum an Erziehungskompetenz und geistiger Normalität, sag ich mal. Das ist, was da abgefragt wird. Das ist wirklich auf einem Level, da würde ich noch nicht von guter Erziehung sprechen, sondern das ist dafür da, von der Seite der Behörden zu gucken, dass da jemand wirklich nicht komplett aus dem Ruder läuft, wo man nachher sagen müsste, okay, da hätte man vorher ahnen können, dass das schlimm schief geht.
Bezieht sich das auf den Hund oder auf den Menschen?
Beides. Die werden da, der Hund wird, ne, es wird geguckt, was der Hund macht, aber es wird natürlich auch geguckt, wie gehen die miteinander um und welche Einflussmöglichkeiten hat der Mensch. Und dann reicht das so für, okay, selbst wenn der eigentlich jetzt nicht in dem Sinne ein toll erzogener Hund ist, aber das reicht, dass niemand verletzt wird oder dass nichts Schlimmes passiert.
Okay, so low.
Das ist so der Anspruch. Es ist wirklich so dieses, genau. Und das ist ja auch okay, weil du siebst zumindest wirklich ganz schlimme Sachen, die wirklich sehr gefährlich werden können, siebst du damit aus. Dafür reicht's. Aber das ist, finde ich, diese Prüfung zu schaffen, ist kein Anzeichen, wo ich sagen würde, wer das kann und hat einen gut erzogenen Hund und kann den mit auf den Kon nehmen. Das heißt eher so ein, okay, wenn ihr durch die Welt geht, kommt niemand zu Tode.
Ja. Okay.
Also ein bisschen gemein.
Es ist eine gute Voraussetzung, ja.
Ja, ist es wirklich. Also dafür ist es auch total cool, weil das, ne, da reicht es ja, wenn von Tausenden einer so ist, wenn der ausgesiebt wird, dadurch ist es mega und hat seine Berechtigung. Und auch was Tierschutz angeht, ist es total toll, ne, den einen, der mit seinem Hund wirklich so umgeht, dass man den da rausgepickt kriegt. Aber für einen Con würde ich eher sagen, solche Prüfungen oder Hundeschulerfahrungen oder so, das ist eigentlich alles zweitrangig, das heißt nichts. Das kann eine total tolle Vorbereitung sein, aber es gibt auch miserable Hundeschulen und schreckliche Kurse, die dafür da sind, aber dieser Begriff Hundetraining ist halt wirklich so gut wie gar nicht geschützt und da kann man auch 3 Jahre lang kompletten Murks machen und dann hat man es schlimmer gemacht als vorher. Viel wichtiger fände ich, ist der Hund gewohnt, in Ausnahmesituationen mitzukommen. Also ist er nicht nur in seiner kleinen geschützten Bubble bisher unterwegs gewesen, sondern wenn der das gewohnt ist, mal mit in der Innenstadt zu sein, auf Partys mitzukommen, im Restaurant mit dabei zu sein. Weißt du, so Events, wo er gelernt hat, Menschen sind manchmal komisch.
Was für ein Hund echt oft sind.
Menschen, ja. Ne? Ja. Und das, wenn der das kennt, Menschen sind komisch, Menschen in Gruppen sind manchmal laut, Menschen tragen unterschiedliche Klamotten, die auch echt merkwürdig aussehen können, Menschen trinken manchmal Alkohol und bewegen sich dann anders und diese Erfahrung, also alles, was auf einem Con vorkommen könnte, wenn der Hund das kennt und weiß, das kann mal vorkommen bei Menschen, dann ist das eine super Voraussetzung für einen Con. Wenn der immer nur in seiner, alle verhalten sich super pädagogisch korrekt und keiner tätschelt den Hund von oben auf den Kopf und alle tragen nur normale Kleidung und alle sehen gleich aus und benehmen sich gleich und Menschen kommen maximal zu viert vor, dann wird er auf einem Con sehr überfordert sein. Wenn der aber Event erfahren ist und da ist es völlig egal, ob Con oder andere Events, dann ist das nur eine von vielen Situationen, wo halt Menschen komische Menschensachen machen. Und dann ist man da sicher, weil so, je mehr der Hund denkt, das ist hier alles normal, so sind die halt, desto besser und das ist weniger, hat er in der Hundeschule Sitzplatz Fuß gelernt, sondern eher hat er gelernt, dass Menschen lustige Klamotten tragen, ab und zu mal schreiend umeinander rumrennen oder ähnliches.
So. Und ich dachte schon, er muss schussfest sein und so weiter. Also die ganzen, nein, natürlich nicht, das ist logisch. Aber Hundeführerschein tatsächlich habe ich aus einem bestimmten Grund gefragt. Wir nehmen demnächst eine Folge zu Lab in Österreich auf und dort ist tatsächlich für Hunde es Pflicht, einen Hundeführerschein zu besitzen. Auch wenn ihr quasi mit eurem Hund nach Österreich in den Urlaub fahrt, er sollte einen Hundeführerschein haben. Und Maulkorb in der Öffentlichkeit, aber also in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber ja. Also das Thema tatsächlich, deshalb frage ich.
Urlaubstipps mit Tom.
Ja.
Ja, es ist ja auch auf Großveranstaltungen müssen die Hunde auch, ich gehe auch auf Großveranstaltungen, da müssen die auch einen Maulkorb tragen, wenn die außerhalb des Lagers unterwegs sind, alle. Und das finde ich, dafür finde ich ein gutes Thema. Also nichts gegen Hundeführerschein, ne? Also hier nochmal, das soll man machen und das ist ja auch gut. Und auch in eine Hundeschule zu gehen, in eine gute Hundeschule bringt einen ganz sicherlich weiter. Und wenn man ein Problem hat, dann sollte man sich ein paar Einzelstunden in einer guten Hundeschule gönnen. Aber es ist nicht die Grundvoraussetzung, um einen gut erzogenen Hund mit auf einem Lab ordentlich zu führen. Das meine ich, ne? Also es ist gut, das zu haben, aber das alleine finde ich, sind nicht die, das ist nicht der ausschlaggebende Punkt. Aber wenn ich eine Veranstaltung anbiete, ich muss ja irgendwo Maßstäbe feststecken. Und dann ist das natürlich ein Maßstab, den ich feststecken kann. Sowas wie alle müssen Maulkorb tragen, alle brauchen Hundeführerschein. Ne, ich kann ja nicht sagen, schickt mir ein Bewerbungsvideo, in dem ihr mal zeigt, was euer Hund so drauf hat. Deswegen ist das natürlich legitim zu sagen, ich nutze diese vorgegebenen Mittel, um ein Mindestmaß an Erziehungskompetenz abzufragen. Ich würde wirklich jedem empfehlen, egal wohin man geht, bringt den Hunden bei, einen Maulkorb zu kennen. Weil auf den Veranstaltungen, da sehe ich ganz oft Hunde, die haben noch nie vorher einen Maulkorb angehabt. Und dann werden die da in Körbe reingestopft, die vorne und hinten nicht passen, weil die Leute sich auch noch nie mit dem Thema beschäftigt haben. Die meisten Maulkörbe fliegen rechts und links irgendwie ab und dann hängen die da so seitlich runter und bringen überhaupt nichts. Und ich finde das von Veranstaltungsseite wirklich nachvollziehbar, wenn da Tausende von Leuten sind und wirklich so viele Hunde, zu sagen, komm, alle kriegen Maulkorb drauf und fertig. Wir können nicht testen, wer nett ist und wer nicht. Und nicht jeder Mensch schätzt seinen Hund richtig ein. Aber für die Hunde wäre es wirklich nett, wenn die dann nicht auch noch in diesem Gewühl zusätzlich das erste Mal in ihrem Leben einen Maulkorb tragen müssten.
Also wirklich absolute Laienfrage, weil ich mich noch nie mit diesem Thema auseinandergesetzt habe. Muss man das nicht auch vorher trainieren mit Maulkorb und sowas?
Ja, also der Hund muss das kennen. Ne? Trainieren ist klingt so, als müsste man da sich viel Mühe geben oder irgendwas ganz Spezielles machen. Es ist ja am Ende auch nur sowas wie ein Geschirr oder ein Halsband oder so. Das zieht man halt an. Der Hund findet es am Anfang immer alles komisch. Welpen finden auch Halsbänder und Geschirre komisch, wenn sie die das erste Mal
Es
anziehen.
ist vermutlich ähnlich, wie wenn ein kratziger Pullover anhat oder so.
Ja. Also das ist, ne, jeder, der seinem Hund das erste Mal einen Mantel anzieht, das ist halt erstmal komisch. Und dann zieht man den halt an und dann wird das irgendwann zur Gewohnheit. Und wenn man das mit einem Maulkorb von Anfang an genauso treibt, dann ist das der Hund einfach gewöhnt. Dann ist das nichts anderes, als ein Halsband anzuziehen oder einen Mantel anzuziehen oder ein Geschirr anzuziehen. Es ist halt irgendeine Klamotte. Das kann man einem Hund beibringen im Sinne von einfach machen. Möglichst von Welpe an, als ganz normal, passiert mal. Und dann kann man auf so einem Event und es gibt auch so Maulkorbberatungen und all sowas, dass man so einen passenden hat, der auch nicht nervt und drückt, dass der Hund sich da nicht immer kratzen muss und so und wo der ordentlich atmen kann. Und dann ist das für den Hund natürlich schön, weil dann kann man aufs Event gehen und muss sich keine Gedanken drum machen, dass das für den Hund schrecklich ist, sondern dann läuft er halt da rum und hat einen Maulkorb auf und alle sind zufrieden. Die Leute, die Angst haben, sind abgesichert. Die Veranstaltung ist sicher und Leute, die ihren Hund vielleicht falsch eingeschätzt haben und jetzt nicht damit gerechnet haben, dass der vielleicht im absoluten Getümmel doch mal sich erschreckt und nach hinten greift, da kann dann nichts passieren. Also eigentlich ist das ja eine gute Lösung. Ich finde es ehrlich gesagt cooler, als wenn ich meine Hunde zu Hause lassen müsste.
Ja, sicher auch so.
Also welche Frage sich jetzt für mich noch ergibt, ist, jetzt ist ja Maulkorb das eine. Wie ist es denn mit Leinenpflicht?
Also auf den allermeisten Cons ist Leinenpflicht. Gerade auf den Großveranstaltungen ist auf jeden Fall immer Leinenpflicht. Was ich auch völlig nachvollziehen kann. Cooler wäre natürlich, also fände ich, cooler wäre, wenn man quasi belegen könnte, dass man dafür sorgen kann, dass der Hund bei einem ist. Egal wie. Und ich fände es natürlich, würde mehr für Erziehung sprechen, wenn jemand ohne Leine dafür sorgen kann, dass sein Hund die ganze Zeit bei einem ist. Aber das kann ich natürlich nicht abprüfen. Deswegen ist die Leine einfach das sicherste Hilfsmittel, um zu garantieren, der Hund befindet sich immer in 1,5 Meter Entfernung des Menschen. Mhm. Mich persönlich nervt das. Ich habe super ungern meine Hunde an der Leine. Ich habe die fast nie an der Leine, wenn ich mit denen privat unterwegs bin. Deswegen ist das für mich die größte Einschränkung, dass ich auf dem Con meine Hunde anleihen muss. Aber auch da, ich verstehe den Hintergrund, weil auch da für viele Leute ist es so wie, ein Hund bleibt nur bei einem, wenn man den anleiht. Das ist die einzig sichere Möglichkeit, dass man das auch erzieherisch herstellen kann, dass der zuverlässig bei einem bleibt ohne Leine, ist für viele Leute ja gar nicht vorstellbar. Und ich habe da natürlich nicht die Mission, alle davon zu überzeugen, dass man das aber herstellen könnte. So. Deswegen nehme ich meine Hunde artig an die Leine und leide ein bisschen still vor mich hin, dass ich das muss. Aber ja, klar, wenn der Hund an der Leine ist, ist er natürlich theoretisch am besten gesichert, weil er einfach motorisch davon abgehalten wird, irgendwo hinzugehen. So, das ist so. Ich bin auf einigen Cons, wo ich die Leute super gut kenne. Das sind so ganz kleine Cons und die kennen mich und die kennen meine Hunde und ich war da schon auf 6 Cons von denen und da darf ich die auch freilaufen lassen, weil die wirklich jeder, also die Leute kennen nicht meinen Namen, aber die kennen alle den Namen meiner Hunde, die da sind. Aber so, ne, also da wird schon, ich wäre auswechselbar. Also wenn ich irgendeine andere Person mit denen losschicke, dann wird das niemandem auffallen, weil die mich, glaube ich, gar nicht auf dem Zettel haben, sondern alle nur die Hunde kennen. Aber im Normalfall muss man die dann immer anleihen.
Jetzt nochmal zurück auf die Menschen, die keine Hunde besitzen, aber vielleicht so Hunde mögen, weil einfach doch mal gute Erfahrung oder ähnliches. Wie gehe ich mit dem Hund um, wenn ich, der kommt auf dich zu, wie gehe ich damit um? Was tue ich, was tue ich nicht? Also Thema, greife ich ihm ins Gesicht, streichle ich quasi seinen Kopf, streichle ich irgendwo anders, wo darf ich nicht? Wie ist denn das
darf
so?
Darf ich überhaupt?
Ja, darf ich überhaupt?
Ich finde, genau. Darf ich überhaupt streicheln, ist die erste Frage.
Ja, also aus der Sicht einer Person, die alle möglichen Hunde schon mit hatte, ich habe schon eine Hündin von mir mit, die kennst du auch, Tom, die große braune, die unsicher war und ein bisschen ängstlich eher, also die war überhaupt nicht, dass sie gebissen hätte oder so, sondern musste ich eher aufpassen, dass sie dann nicht wegrennt, wenn jemand zu gruselig aussah oder sich zu forsch genähert hätte. Ich hatte schon den Hund mit, der sich nicht anfassen lassen mochte von anderen, den ich mit Maulkorb abgesichert hatte. Und ich habe jetzt meine beiden, die halt Menschen super toll finden und mega nett und entspannt sind. Und in jedem Fall, egal wie, geht immer der Weg über den Mensch. Also die erste Kontaktaufnahme sollte immer über den Mensch sein. Das heißt, nicht meinen Hund fragen, wer er denn ist und wie er denn heißt, sondern tatsächlich freue ich mich sehr, wenn Leute mich fragen. Also erstmal kurz Blickkontakt aufnehmen und einmal kurz, das ist so schnell erledigt, man muss ja nicht mal, hey, darf ich den anfassen? Das ist natürlich am sichersten, weil dann kann ich explizit mit Ja oder Nein antworten. Oder sogar klare Fragen, ey, kann ich den anfassen und ist der total entspannt oder muss ich hier auf irgendwas achten? Dann könnte ich extra Hinweise geben, wie ja, du darfst den anfassen, aber lass den mal zu dir kommen, der ist ein bisschen unsicher oder ähnliches. Mhm. Auf jeden Fall würde ich immer erst den Menschen ansprechen und den einmal kurz abfragen, ist das okay, und nicht gleich voraussetzen, nur weil der Hund mit auf dem Con ist, findet der geil, wenn da 10 Leute hintereinander ankommen und dem von, ne, auf den Kopf tätscheln. Weil das muss er jetzt nicht unbedingt. Ich finde nicht, dass ein Hund so sein muss, um mitkommen zu dürfen. Und da hat ja auch als erwachsenes Tier sein Recht darauf, dass man sagen darf, nee, lass ihn mal in Ruhe. Guck dir den an, genieß das schöne Aussehen, aber fass ihn mal nicht an, lass ihn mal in Ruhe, das findet er doof. Dann die nächste Sache finde ich immer, es ist cool, den Hund auf sich zugehen zu lassen. Das heißt, da sind wir wieder bei Ansprache. Hunde verstehen soziale Kontaktaufnahme sehr gut. Wenn ich also die Erlaubnis quasi habe, kannst du den Hund anfassen, macht es total Sinn, den Hund einfach einen Blickkontakt zu suchen und den anzusprechen. Hallo. So. Und wenn der Hund Bock auf Kontakt hat, dann kommt er dann an. Da muss man nicht viel machen, da muss man nicht hingehen. Und da muss man bitte, das ist so das Ding, man muss dem nicht die Hand hinhalten. Also wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wäre das, dass alle Leute sich abgewöhnen, ihren Kindern beizubringen, den Hunden Hände vor die Nase zu halten, damit er mal riechen kann. Da kriege ich ehrlich gesagt Plack.
Tom, also ihr lacht jetzt. Das Ding ist, ich bin echt kompletter Laie. Was soll man dann machen?
Ja, das ist genau, weil das wird allen so beigebracht, wenn man denkt, Leute, ein ja. Hund riecht auf 200 Meter Entfernung, zielgerichtet, ob du männlich oder weiblich bist, ob du Hautkrebs hast, was du heute Morgen gefrühstückt hast und welches Adrenalin-Level gerade durch deine Adern pumpt. Die Nasen von Hunden sind wirklich so unfassbar gut. Dann guckt der und kann sehr wohl auch außerhalb der Nase über Körpersprache, Mimik, Gestik, Mikromimik so viel Information über dich kriegen. Das Letzte, was der muss, ist seine Nase an dich dran drücken, um zu wissen, wer du bist. So. Dieses mit der Nase an jemanden rangehen, ist eine Kontaktaufnahme. Das ist wie ein Händeschütteln. Das ist kein Abchecken, wer der andere ist, sondern das ist Händeschütteln. Das heißt, es geht weit über das, wer bist du eigentlich, hinaus und ist völlig unnötig, um dem Hund klarzumachen, so rieche ich. Das heißt, das können wir weglassen. Wenn der riechen will, hat er das schon lange gemacht, wenn du vor dem Menschen, wenn du dich mit dem Mensch zum Hund unterhalten kannst, hat der Hund schon alles gerochen, was er braucht.
Aber selbst und hat eine medizinische Information alles schon in sich aufgenommen.
Weiß, genau, wie alt du bist. Ja, alles. Also das ist so, selbst wenn du dich schreiend unterhältst, bist du nah genug dran, dass der Hund schon weiß, wer du bist. Man muss also nicht die Hand hinhalten. Und viele Hunde finden das auch sehr unhöflich. Und ich sagte ja vorhin schon, wenn Hunde sich bedrängt fühlen und nach dem Menschen abschnappen, und ein Abschnappen führt halt häufig zu kratzern oder so, weil wir einfach kein Fell haben und aus, ne? Mhm. Und ich halte ihm die Hand direkt vors Maul. Wo wird der wohl reinschnappen?
Ja, okay.
So, das heißt, Gesicht und Hände sind das ungefähr Wichtigste, wo man am wenigsten einen Hundebiss drin haben möchte. Das heißt, Gesicht und Hände halte ich nicht vor einen Hund, den ich nicht kenne. Das ist eigentlich eine Grundregel. Steck nicht dein Gesicht ins Gesicht des Hundes, halte nicht deine Hand ins Gesicht der Hunde. Beste Voraussetzung, um selbst wenn man gebissen wird, nicht an Stellen gebissen zu werden, die wichtig sind, dann ist es ein Aua. Da muss man vielleicht mal zum Arzt, aber man kriegt wahrscheinlich nichts Schlimmes. So. Das heißt, dieses, ne, Kontaktaufnahme, der Hund kann dann an dir riechen, der riecht auch gerne an deinem Bein, das macht er auch von sich aus, wenn er möchte. Und das heißt, du musst erstmal gar nichts tun, kannst ihn ansprechen. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, der Hund kennt Menschen, dann sollte man den tatsächlich von allen Seiten streicheln können. Also ich würde da wieder voraussetzen, das ist aber auch mein Anspruch, wenn ich sage, du darfst meinen Hund streicheln, dann heißt das, du darfst ihn streicheln, wie ein Laie das täte. Und nicht, du darfst ihn streicheln unter ganz speziellen Voraussetzungen. Bitte nur von unten, bloß nicht von oben auf den Kopf. Hock dich aber vorher hin, guck ihm nicht in die Augen und so. Wenn das alles Bedingung ist, dann würde ich auf dem Con sagen, nein, streichel den nicht. Mhm. Weil das Ziel müsste eigentlich sein, dass, na, so wie du gerade gesagt hast, ich bin Laie, was soll ich denn machen? Wenn ich dir sage, du darfst meinen Hund streicheln, muss ich davon ausgehen, dass egal wie du das jetzt tust, das gut ausgeht. Mhm. Und ich nicht nachher sage, ja, selber schuld, das hättest du ja wissen müssen, dass man das nicht tut.
Ja, das ist, weiß man halt einfach nicht, wenn man sich echt noch nie, also wirklich, klar, Kontakt zu Hunden, natürlich hat man das durchaus mal, weil Hunde ja doch sehr häufig irgendwie als Haustier mitgehalten werden.
Ja.
Aber wenn man halt beigebracht bekommt, okay, du fragst, also das ist ja schon mal gut, wenn man beigebracht bekommt, du fragst, bevor du einen Hund streichelst.
Ja.
Es gibt ja auch ganz viele Leute, die dann davon ausgehen, dass man einen Hund einfach streicheln kann.
Mhm.
Und das ist ja auch schon mal so ein Grundsatzfehler. Aber das ist eine total neue Information gerade für mich.
Ja.
Also es ist natürlich, ne, es ist total logisch, jetzt wo du das erklärt hast, aber grundsätzlich ist es erstmal immer so gewesen, dass ich die Hand hingehalten habe. Ja. Ich gebe es jetzt zu. So.
Ja, ja, weil du es wie alle so gelernt hast. Genau. Alle kriegen das von Kindheit an. Und du siehst das bei Kindern schon, das finde ich immer so witzig, wenn Kinder das gesagt kriegen, wie widerwillig die Hand nach vorne strecken. Und wie die Leute wirklich den Kindern das so, los, halt die Hand hin. Und du siehst bei dem Kind so, nein, nein, alles in mir schreit, tu's nicht. Und das, diese Intuition ist so richtig. Und es wird wirklich aberzogen, sich an diese Intuition zu, weil das würdest du auch mit einem Mensch, du würdest doch niemals einem Mensch im Erstkontakt ins Gesicht fassen oder die Hand vors Gesicht halten oder so. Also das ist so... Egal, es ist normal, dass du das machst, weil man so lernt. Und ich würde, oder ich finde auch, es gehört dazu, zu meiner Verpflichtung mit Hunden, dass meine Hunde damit klarkommen, wenn Leute das tun. Weil es ist nicht die Aufgabe aller Menschen zu wissen, wie man sich super korrekt einem Hund nähert, sondern es ist meine Aufgabe als Hundebesitzerin, meinen Hunden beizubringen, dass Menschen sich nicht korrekt nähern. Und das können Hunde lernen. Das ist nicht so, dass alle Hunde nur so und so angefasst werden müssen und da muss man ganz doll drauf achten. Und wenn er das eine Ohr ein bisschen nach hinten, dann muss man sofort die Hand wieder wegziehen. Das ist einfach Quatsch. Also Hunde können durchaus lernen, dass es normal ist, dass Menschen manchmal richtig plump ankommen, von oben auf den Kopf, patz, patz, patz. Und dann können sie lernen, wenn du das nicht magst, dann geh rückwärts. Und entziehe dich dem Kontakt und nicht beiß da rein. Und das ist meine Aufgabe. Ne? Deswegen, ich muss darauf vorbereitet sein, dass Leute kommen und einfach meine Hunde antatschen. Und ich brauche die Lösung dafür. Entweder bin ich super aufmerksam, wie bei dem Hund, der das nicht mochte, habe das voll im Blick und lerne selber, wie sehen Menschen aus, die gleich angerannt kommen und meinen Hund anfassen, um mich rechtzeitig in Position zu bringen, den Hund hinter mich zu schieben, dem beizubringen, dass der da gefälligst hinter mir zu bleiben hat und dem Menschen eine klare Grenze zu setzen, stopp, du darfst diesen Hund nicht anfassen. Das ist meine Aufgabe. Oder ich bringe meinen Hunden bei, egal wie sich jemand nähert, bleib nett und freundlich und wenn es dir nicht gefällt, dann geh weg. Das ist deine Lösung. Und dann kann mir nichts passieren. Aber ich sollte auch da, finde ich, niemals darauf bauen, dass Menschen sich korrekt in Anführungszeichen verhalten und sowas wie, muss man doch wissen, dass man nicht an einem Hund vorbeirennt, muss man doch wissen, dass man einen Hund von oben nicht auf den Kopf fasst, muss man doch wissen, dass wenn der so guckt, nee, muss man halt nicht. Ich muss wissen, wie ich meinen Hund so schule, dass der mit Menschenverhalten klarkommt und nicht alle Menschen so schulen, dass die mit Hundeverhalten klarkommen.
Was ich teilweise schwierig finde, ist, wenn du halt auf so eine Veranstaltung bist und du hast einen Hund dabei und das ist vielleicht, du hast auf 200 Mann-Veranstaltungen vielleicht nur so zwei Hunde dabei und von den 200 Leuten sind vielleicht noch irgendwie 30 Kinder. Kannst du davon ausgehen, dass so, ich sag mal so 15, 16 Uhr spätestens, die Hunde völlig durch sind, was ich denke, okay, mich haben heute irgendwie 40 oder 50 Menschen angefasst, in verschiedensten Größen. Ich möchte nicht mehr angefasst werden. Bitte lasst mich in Ruhe. Es ist, und dann kommen die Kinder ja trotzdem, weil das ist für die noch nicht Schlafenszeit und die kommen permanent. Und dann musst du ihnen permanent ins Gesicht sagen, du darfst sie nicht anfassen. Nein, der will das jetzt nicht. Und dann diese, und dann kriegst du teilweise von den Eltern noch diese bösen Blicke von wegen, ja, warum darf denn jetzt mein Kind dieses Tun, dein Tier nicht anfassen?
Also das
und der Hund auch, liegt also dann. Der liegt dann halt einfach so in der Ecke so mit, oh mein Gott, bitte versteck mich, ich will nicht.
Ja, total. Also gerade bei den Großveranstaltungen, ne, wo man wirklich, wenn man dann einmal so durchs Lager geht, der Hund schon völlig, das Fell am Kopf schon völlig abgeschubbert ist und der wirklich nur noch so, oh nein, bitte nicht noch ein Mensch, der Hunde mag. Aber das kann ich ja auch, das meine ich mit, ich muss die Verantwortung übernehmen. Ich übernehme die für meine Hunde, das heißt, ich muss sie gut erziehen. Aber ich muss auch die Verantwortung übernehmen, mich, ne, also diejenige zu sein, die der Arsch ist und dem 10. Kind sagt, nein, der Hund schläft jetzt, der wird jetzt nicht gestreichelt. Und auch irgendeinem erwachsenen Menschen zu sagen, ja, ich weiß, super niedlich, aber lass den jetzt bitte schlafen, weil der ist schon ganz abgekrabbelt und der braucht jetzt einfach seine Ruhe. Und das muss man erkennen können, ne? Auch sagen zu können, jetzt reicht's. Ja. Und dann musst du das Standing haben, auch Menschen, die wirklich enttäuscht sind oder Kindern, die dann ja auch wirklich sehr enttäuscht sind, zu sagen, verstehe ich, aber wir sind kein Streichelzoo. Wir haben keine Verpflichtung, hier zur Verfügung zu stehen, nur weil der Hund süß ist. Auch bis zum Abend Nummer 200. Das ist so. Also gerade wenn man mit Welpen mal auf dem Con war, weiß man, man muss auch Menschen gegenüber sich freundlich abgrenzen können, weil sonst wird der arme Hund irgendwann wirklich verblödet, wenn der dann da abends, da kann er einfach nicht mehr. Ne?
Was ich an dem Punkt auch noch gerne anmerken möchte, ist, wenn es ein fremder Hund ist, gebt ihm nicht einfach so etwas zu essen.
Oh ja.
Oder tu oder wollt oder bietet es an, wenn, dann fragt die Person.
Unbedingt. Es gibt viele Hunde, die haben Allergien oder sowas. Ne? Oder ja. Krankheiten, dass sie bestimmte Sachen nicht abkönnen. Es gibt manche Sachen, die sollten Hunde auch nicht fressen. Die kennt auch nicht jeder Mensch auswendig. Und ich finde ja, meine Hunde können zwar alles ab, aber das ist super nervig, wenn irgendjemand meine Hunde nämlich füttert, vom Grill zum Beispiel gerne beim Grillen. Also gerade meine ältere Hündin, die weiß halt sofort, die sieht sofort, wer hat hier so ein Opfergesicht?
Ja, ich fühle das.
Und steht
am Grill. Ich spreche gerade von unserem Hund.
Ja, weil das ist natürlich, das lernen die ja auch nach einer Wiederholung. Wo ist das nächste Opfer mit Grill? Und wenn er schon so guckt, wie, oh, er guckt so süß, da kann ich ja nicht Nein sagen. Das ist ja was der Hund sofort rafft. Und dann stehen meine Hunde ja die ganze Zeit bei diesen Dackelblick-Opfern.
Ja.
Und fressen sich mit Wurst voll den ganzen Tag und mit Käse und sonst was. Und ich muss dann nachts nochmal raus, weil ich so, oh, sorry, ich muss aber auf Klo. Ich habe irgendwie 2 Kilo Bratwurst heute Nachmittag mir reingeschoben. Es ist super nett gemeint und ich verstehe auch den Spaß daran, Hunde zu füttern. Aber alleine deswegen ist es sehr nett, Hunde nicht zu füttern, weil die lernen so schnell. Wenn ich auf dem Con bin, meine größere Hündin, meine größere Hündin kann ich beim Abbau nicht mehr freilaufen lassen, weil die einfach wirklich eine Professionalität im Diebstahl entwickelt hat, wenn Leute Zelte abbauen. Ich weiß nicht, ob ihr die Salami kennt, die auf diesem Weidenkorb oben drauf liegt, diese weiße große Salami, die irgendwie jedes zweite Zelt beim Abbauen obendrauf, weil die ist ja schon offen, drauflegt. Und diese Salami kennt auch mein Hund. Und die ist wirklich, die geht durch die Reihen der abbauenden Leute und die sieht schon, ah, da sind diese gestapelten Küchenkörbe, da obendrauf liegt Salami. Weil da schon so viele Leute das so witzig fanden und der dann was gegeben haben und sonst was. Und die hat sich mittlerweile so viele Salamis gezockt, dass ich die jetzt beim Abbauen auf jeden Fall, wenn der den ganzen Con über freigelaufen ist, ich muss die da anleinen, weil die schon diese Sachen drin hat. Deswegen alleine plädiere ich immer dafür, füttert die Hunde einfach gar nicht auf dem Con. Das macht es für die Leute leichter, weil sonst gehen die Hunde irgendwann los und sagen, das ist diese Futterveranstaltung, da muss ich einfach nur betteln oder das schwächste Glied in der Kette rausfinden und dann sind die ganzen Tag nur so auf Fressen gepolt und das nervt total.
Ich merke gerade, dass ich diese Folge voll sinnvoll finde, weil ich mit Toms Hund dieses Jahr noch auf Korn fahre.
Der ganz viel von dem Zeug tatsächlich nicht tut, weil er richtig hart diszipliniert wurde, um gewisse Sachen einfach nicht zu tun.
Ja.
Ich werde trotzdem versuchen, mir den abzugewöhnen, irgendwie bei Hundeblick zu reagieren.
Den kann er richtig gut. Und du willst ihm alles geben?
Ja, genau. Ja, es ist schwer.
Auch schlimm ist, was ich immer recht schwierig finde, ist, wenn du sitzt mit Leuten irgendwie an einem Tisch und es ist halt draußen, weil es Sommer oder so, und dann ist irgendwo was zu essen da und irgendwer hält das Essen dann so und dann meistens genau so, dass der Hund gerade rankommt, dann wenn du das nicht mit dem Hund trainiert hast, dass er das nicht darf, kannst du dir sicher sein, dass der mit einer Professionalität, mit teilweise so richtig so mit nur den Vorderzehen, also das sind ja jeweils 4, einfach nur so ganz vorsichtig das, was auch immer du in der Hand hast, anbeißt. Ja. Er beißt es nicht durch. Und er zieht dir das so ganz unbemerkt, wenn du die Hand bewegst, zieht er dir das aus der Hand. Ja. Einfach nur wie, na, du wolltest das ja sowieso fallen lassen, dann wäre es ja im Dreck, dann esse ich das ja quasi nur sicherheitshalber, damit es nicht im Dreck landet.
Total. Ja, die sind da völlig, also wirklich so Futterdiebstahl ist halt einfach Kernkompetenz von Hunden. Ne? Ich meine, das ist deren Haupternährungsform überall, wo freie Hunde leben. Ne? Also die, wenn die irgendwo in irgendwelchen Ländern frei leben, die jagen sich ja nicht Kaninchen, ernähren sich davon, sondern die beklauen Menschen. Das ist die, wirklich die Form, wie Hunde sich in den meisten Ländern, wo sie nicht gefüttert werden, ernähren. Müll ausräumen und abzocken. Und sowas wie, die merken das, die merken aber auch, ob jemand seinen, so typisch, was du gerade sagst, ne, wenn du deinen Teller so auf die Bierbank stellst, so auf Hundekopfhöhe, und die sehen auch, während du den Teller dahin stellst, sehen die schon, ob du was unternehmen wirst, wenn der dahin geht, oder ob du nicht weißt, was du machen sollst. Und dann werden die daran schon direkt entscheiden, ob sie da einfach hingehen und völlig schmerzbefreit, während du daneben sitzt und Nein sagst, deinen Teller leer fressen, oder ob sie das lassen. Also das
positive und negative Bestätigung, ja, ja.
Ja, ja, und sie wissen natürlich auch super schnell, wer setzt sich hier durch und wer nicht. Und wenn dann irgendein Mensch, du kannst den Teller da hinstellen, ne? Wenn du weißt, der Mensch hat selber einen Hund, und der möchte sein Würstchen noch essen und der meint das ernst, dann weißt du auch, der Hund wird da einmal kurz hingehen, der Mensch wird einmal so gucken, wie, du wirst doch wohl jetzt nicht. Und dann wird der Hund sich wahrscheinlich einfach wieder umdrehen und ganz zufällig wieder woanders lang gehen. Und das war's. So.
Richtig, als wäre nie etwas passiert. Niemand als wollte diese passiert. Wurst essen.
Nein. Ja. Das kann passieren. Also wenn der Hund irgendwie Allergien hat oder so, würde ich auf dem Con ehrlich gesagt einen Maulkorb drauf machen, weil du kannst nicht sicher gehen, dass der nicht, die Leute schmeißen nach dem Grillen angebrannte Würstchen ins Gebüsch und sowas. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wenn der gerne Sachen frisst und sie nicht fressen soll, dass der auf dem Con was frisst, ist so hoch. Wenn der eine Krankheit hat, würde ich sagen, mach einen Maulkorb drauf, so, das ist die sicherste Möglichkeit, den zu schützen. Es liegt einfach überall Essen auf Cons. Das merkt man erst, wenn man einen Hund hat, wie viel Essen auf Cons überall rumliegt.
Wie ist das mit Wasser? Weil jetzt haben wir die ganze Zeit über Essen geredet, aber trinken gar nicht. Darf man da Wasser hinstellen, damit der Hund irgendwie was trinken kann? Weil ich meine, wir nehmen jetzt im Hochsommer auf. Alle Menschen werden dazu aufgefordert, bei jeder Gelegenheit immer irgendwie was zu trinken. Das ist doch bei Hunden ähnlich. Die müssen doch auch trinken.
Auf jeden Fall. Und trinken kann man dem Hund tatsächlich auch anbieten, ohne dass man da von ausgehen muss, dass der dann ständig an einem rumbettelt, weil das einfach nicht so hochwertig ist für Hunde. Man lernt übrigens auch erst, wenn man Hunde hat, wie viele Leute Abwaschschalen auf dem Fußboden stehen haben.
Ja.
Mit dem ollen Wurstwasser drin, ist auch sehr gern genommen.
Das Wurstwasser.
Ja, stimmt.
Wurstwasser mit Spüli. Aber ja, klar, also man sollte natürlich, wenn man den Hund selber mitnimmt zum Con, der braucht Wasser. Und man sollte auch wissen, dass nicht nur Hitze macht, dass Hunde Durst kriegen, ne, wie bei uns Menschen auch, sondern auch, wenn der Hund viel schnuppert, durch dieses aktive Schnuppern, also wenn es viele spannende Gerüche gibt und der Hund aktiv schnuppert und sich dabei die Luft so rein und raus pustet, dann verliert er dadurch sehr viel Feuchtigkeit. Das heißt, es kann sein, dass der auf einem Con, wo der an ganz vielen Leuten schnuppert und dann so, boah, jemand hat einen Fellkragen und da steht eine Ledertasche, das sind ja Sachen, die Hunde spannend finden, dass der vielleicht mehr trinken muss, weil er so viel aktiv schnuppert. Es wird manchmal vergessen, dass die dann mehr trinken als zu Hause. Es sollte immer zur Verfügung stehen und natürlich auch da so Sachen wie, wo Wasser nicht irgendwie 3 Tage lang in der Sonne stehen lassen. Also da lebt dann wirklich eine Menge Zeug drin, auch wenn es sauber aussieht. dass der da immer Zugang zu hat, dass man aufpasst, dass der zum Beispiel nicht aus irgendwelchen Abwaschschüsseln die ganze Zeit Spüli trinkt. Das ist jetzt nicht todgefährlich, aber das machen die halt, ne? Und man darf auch eigentlich immer, also Wasser kann normalerweise jeder Hund ab und bei Wasser fängt auch keiner an zu betteln. Das heißt, dem Hund ein Schälchen Wasser hinstellen. Das ist tatsächlich sehr nett, wenn einer zu Besuch kommt in dein Lager und der hat einen Hund dabei, dem so einen kleinen...
Ja, genau mit dem
ja, Hintergrund habe ich gefragt, so
weil es ja doch häufiger mal vorkommt, wenn man andere Lager
hat. Total, das ist super süß. Ja.
Dass da der Hund ja auch mitkommen
ja. muss. Ja, und man muss es auch nicht übertreiben, also auch da, der Hund braucht regelmäßig zu trinken und so weiter. Aber das heißt auch nicht, dass wenn man einmal von A nach B geht, dass man dann so ein, also wenn man es selber schafft, diese Strecke zu überwinden, ohne sich 3 Getränkepacks in den Rucksack zu stecken, schafft es der Hund für gewöhnlich auch. Alles in einem, ich sag mal, in einem normalen, gesunden Maß von, wenn es warm ist, muss man mehr trinken. Bisschen darauf achten, wie der Hund so drauf ist, was der frisst, wie alt er ist und ne, das mit einplanen, dass der vielleicht, wenn das sein erster Kondisse aufgeregt ist, dann vergisst zu trinken und dann plötzlich ganz viel Durst hat, das gar nicht so richtig mitkriegt. Also, dass man das so ein bisschen einfach mit dem normalen Menschenverstand im Blick hat, ja.
Ja, erinnert mich auch ein bisschen an Mensch auf der ersten Konferenzveranstaltung.
Ja, genau.
Da habe ich auch vergessen zu trinken.
Ja, ne? Und dann immer so, Gott, ich habe so Durst, warum?
Genau.
Ja.
Letztes Thema hätte ich sonst noch, für mich zumindest, Ruheplätze und Ruhezonen.
Das wäre tatsächlich auch witzigerweise so mein letzter Themenkomplex gewesen.
Ja, total wichtig. Du hast das ja schon gesagt, ne? Für Hunde ist es sehr, sehr spannend, selbst wenn sie die ganze Zeit angeleint sind und nicht viel machen, vermeintlich nicht viel machen, ist Con anstrengend. Das wissen wir alle von uns. Du musst nichts machen, um in einer Menschenmenge, ne, du gehst ein bisschen von A nach B, du quatschst ein bisschen mit Leuten, du lernst neue Leute kennen und das ist einfach eine soziale Anstrengung und das ist für Hunde auch so. Das heißt, man muss dann auch nicht mit denen noch 5 Stunden abends spazieren gehen oder so. Meistens sind die einfach total Knülle, einfach dadurch, dass die nur dabei waren. Und die brauchen am besten wirklich auch mal einen Rückzugsort. Ab dem zweiten Tag spätestens gehen meine Hunde aktiv selber ins Zelt. Ab Spätnachmittag. Die können nicht mehr. Die wirklich, wenn ich die losmache, die gehen ins Zelt. Gute Nacht, Mariechen. Und die legen sich da in mein Bett. Und dann kommen die auch nicht mehr raus. Und dann sitze ich draußen und die liegen in meinem Bett, weil die gelernt haben, sich zurückzuziehen. Und das, wenn man da ein Auge drauf hat, und denen das quasi beibringt im Sinne von, dass man ihnen auch die Chance dazu gibt, dann fordern die das auch ein. Und das ist auch wichtig, dass sie dann in Ruhe gelassen werden. Ne? Dass die in der Taverne, ich setze mich dann an den Rand und dann lege ich den Deckchen irgendwo so in die Ecke, wo die so ein bisschen hinter mir versteckt sind. Dann können die ja mitkommen, aber die brauchen dann, dass dann nicht immer jemand hinter denen mit dem Stuhl plötzlich gegen die dotzt oder so. Das muss man schon mit einplanen, dass die sich auch erholen müssen. Stress ist alles kein Problem, aber man braucht bei Stress Erholungsphasen. Und das muss man dem Hund irgendwie gönnen. Und der muss nachts irgendwie zur Ruhe kommen können. Und ich glaube, das ist auch für viele Hunde total gut, wenn man im Zelt sowas wie eine Anbindevorrichtung oder eine Box oder irgendwas hat, wo man den vielleicht auch mal nachmittags reintut und sagt, mach mal Mittagsschläfchen, während ich jetzt hier nochmal die 5. Runde durch den Wald marschiere, um den Plot zu jagen, kannst du dich hier mal kurz erholen, bevor es weitergeht.
Ja, wir haben auch so eine große Klapp-Reisebox, die wir dann einfach aufstellen. Die hat er seit seiner Welpenzeit. Die ist halt richtig groß und da passt er auch rein. Und die geht er auch tatsächlich dann, je nachdem, wie viele Kinder da sind, geht er die richtig schnell freiwillig. Und einfach zu sagen, so übrigens, das ist jetzt meine Zone, das ist meine Höhle, lasst mich in Ruhe. Out of order.
Total.
Dass er nicht gefühlt das Schild umdreht mit The Doctor's Out, ist auch alles, ja. Also dass er da einfach nicht mehr da ist.
Ja, ist auch super schlau. Also dem Hund finde ich, dass der eine Box zum Beispiel kennt von zu Hause, ne? Als Rückzugsort, ist halt total cool. Oder auch sein Deckchen, also das kann man ja auch alles mit den So trainieren, dass sie wissen, wenn ich hier bin, also wenn ich meine Ruhe will, gehe ich hier hin, denn wenn ich hier bin, habe ich meine Ruhe. Und wenn die das so gelernt haben, zu Hause ist Box zum Beispiel nachts Schlafort, wenn ich da drin bin, dann wird geschlafen, da kommt keiner an und will was von mir. Das können die ja übertragen. Und wenn ich dann die Box einfach nur da habe und der Hund geht da rein, dann ist das für mich klar, jetzt will er seine Ruhe. Und wenn das öfter passiert, muss man sich keine Gedanken machen, weil es ist einfach anstrengend und dann will er vielleicht öfter seine Ruhe. Oder auch da wieder ist es eine Gewohnheitsfrage. Also auch da meine Hündin, die war jetzt, die ältere war bestimmt schon auf 30 Cons oder so mit. Die findet das nicht mehr so krass. Die braucht nicht mehr so viel Ruhe, weil das für die so normal ist, dass das für sie nicht besonders anstrengend oder stressig ist. Meine jüngere Hündin, die findet das natürlich schon total krass und die muss ab nachmittags schlafen, die kann einfach nicht mehr. Das muss man alles ein bisschen mit einrechnen. Also wenn der Hund seit Jahren mit auf Cons kommt regelmäßig, braucht er weniger Ruhezeiten, als wenn der das erste Mal dabei ist oder noch sehr jung ist oder so, oder schon sehr alt ist.
Gut.
Ich was glaub, vielleicht ich noch ganz... Voll. Nee, weißt du, was mir gerade noch einfällt? Was echt wichtig ist, was viele total vergessen, das sind Geräusche auf Lab im Sinne von Feuerwerk.
Ja.
Das ist echt ein Punkt, den man oft vergisst. Das sollte man wirklich mit einplanen, weil du vorhin schussfest sagtest. Mhm. Es ist tatsächlich gar nicht so ein doofer Gedanke, weil Pyrotechnik im Lab ziemlich normal ist. Ganz oft werden Rituale mit Pyrotechnik unterstützt und es gibt auch gerade auf den Großveranstaltungen häufig ein Feuerwerk. Und das muss man echt mit einrechnen, wenn der Hund extreme Knallangst hat, Silvesterangst und sowas, dass man das nicht vergisst, dass das auf dem Con durchaus passiert, dass jemand ein Ritual macht und dann einen Böller zündet oder ne, irgendwelche funkensprühenden, heulenden Sachen. Das finde ich total wichtig. Also da kann man wirklich ganz böse überrascht werden. Nicht vergessen, dass es auf Cons Pyrotechnik gibt und dass die eingesetzt wird und dass Leute, die das machen, nicht daran denken, dass da ein Hund ist, der vielleicht ganz schlimm Angst vor Böllern hat. Da würde ich auch tatsächlich gucken, auf welche Veranstaltung nehme ich meinen Hund mit und gibt es da zum Beispiel ein Feuerwerk.
Ja.
Und fahre ich vielleicht vorher, Samstagabend, bevor das Feuerwerk startet.
Ja, sinnvoll.
Also am besten einfach umgehen, dass das passiert.
Naja, oder du hast halt einen beschussfesten Hund.
Genau. Genau. Also wenn der Hund, wenn ich weiß, der hat total Angst, dann würde ich wirklich, wenn Samstagabends immer Feuerwerk ist, dann würde ich vorher nach Hause fahren, ja, wenn ich den Hund mit habe oder den da nicht mit hinnehmen. Aber auch, wenn das nicht passiert, einfach im Kopf behalten, dass auch ganz normale Spielende bei ihren Ritualen manchmal Pyrotechnik einsetzen, wo man das nicht vorher weiß. Und das heißt, wenn ich zum Beispiel bei einem Ritual zugucke und ich habe meine Hunde dabei, dann stelle ich mich nicht direkt daneben, sondern gucke erstmal, ob die Person mit Pyrotechnik arbeitet, um nicht dann irgendwie den Moment zu haben, so hupala, habe ich gar nicht dran gedacht und dann, keine Ahnung, saust die Rakete in den Himmel und ich stehe direkt daneben mit meinen Hunden und wundere mich, dass die danach keine Lust mehr haben, mit zum Con zu kommen.
Ja. Erklären wir vielleicht noch ganz kurz beschussfest für die Leute, weil wir es 3-4 Mal erwähnt haben.
Ja, also dass der Hund allgemein mit Knallgeräuschen, das ist so ein Ding bei Hunden. Die meisten Hunde mögen Knallgeräusche gar nicht. Auch das ist ja so eine Urangst, ne, die von Gewitterangst kommt. Und ganz, ganz viele Hunde haben richtig Schiss Silvester. Und gerade, also häufig ist es tatsächlich, dass sie mit Schüssen besser klarkommen als mit Böllern, weil das Geräusch vom Schuss, das ist zwar sehr laut, das finden auch schon viele gruselig, aber das ist einmalig und nicht mit diesen Gerüchen noch verbunden. Und bei Böllern kommt dazu dieser verbrannte Geruch und auch Feuer- und Brandgeruch sind natürlicherweise Auslöser für Vorsicht. Das ist sinnvoll, ne? Also dass, wenn man sagt, es riecht verbrannt, dass dann irgendein inneres Gefühl sagt, oh, hier ist eine potenzielle Gefahr, weil Brennen ist nicht gut.
Das kommt dann noch dazu. Und dann kommt auch noch dazu, dass die meisten Knaller noch so ein Zischgeräusch mitmachen oder ein Heulgeräusch bei Raketen. Und das finden Hunde häufig auch noch schlimmer als das Knallen. Und das alles in Kombi macht dann, ne, also schussfest wäre, dass der Hund, zum Beispiel, wenn man den mit zur Jagd nimmt, da muss man ja direkt neben dem Hund schießen. Und das ist wirklich laut. Und da darf der Hund nicht Angst bekommen. Aber er sollte auch böllerfest sein für einen Con. Mhm. Also wirklich mit diesen Zischgeräuschen, mit diesen Schwefelgerüchen, mit diesem Brand und so weiter, dass die das nicht so ängstigt, wenn dann einmal was böllert und der kurz zusammenzuckt, ist ja kein Problem. Ne? Das mache ich auch, wenn es dann knallt. Das ist so, also, huch, was war das denn? Das macht nichts. Aber wenn der dann schlodderpanisch da irgendwie die nächsten 4 Stunden zitternd in der Ecke steht, dann wäre das halt schon doof, den damit auf den Korn zu schleppen und da nicht vorher mal zu üben, dass der damit klarkommt. Und ansonsten glaube ich, ist alles so, ne? Dann, wenn man das alles beachtet, kann man sehr viel Spaß mit Hunden auf dem Korn haben. Mhm. Und ist aber auch sehr eingeschränkt und muss eben auch wissen, dass man weniger zum Spielen kommt und dass man viel Outtime ist, weil viele Leute einen Outtime ansprechen.
Ja. Oh ja.
Das ist wirklich ein Punkt. So, man kann seinen Charakter nicht so spielen. Ganz viele Leute kommen und fragen, welche Rasse ist das? Das ist eine Outtime-Frage, ne? Oder irgendwie von ihrem Hund zu Hause erzählen. Also das verleitet einfach unglaublich doll im Outtime.
Oh ja.
ja. Und dann, das sind alles Sachen, die gehen damit einher, wenn man seinen Hund mit zum Con nimmt. Man muss morgens, wenn man aufsteht, guckt man nicht als erstes im Wald nach dem Plot, sondern man geht spazieren mit einer Kacktüte und ja. Verschlafen vor dem Kaffee. So, ne, das ist dann alles, oder man muss dann irgendwie, obwohl gerade voll was Wichtiges zu tun ist, sagen, ja, der Hund muss jetzt aber schlafen oder futtern oder Pipi machen oder sonst was. Ja. Es ist ein anderes zum Con gehen, man ist nicht so immersiv in Time und man wird sehr viel rausgerissen dadurch, dass Hunde eine Outtime-Blase quasi magisch anziehen.
Mir fällt gerade ein, dass wir einfach eine Folge mit Kindern im Lab machen können.
Ja, ich glaube, es ist ähnlich.
Und vermutlich ganz viel Ähnlichkeiten.
Ja, auf jeden Fall, genau. Ja.
Ja.
Absolut.
Genau, drei, 4-Jährige.
Ja. Und das, vielleicht ist das noch ein Tipp für Leute, die Menschen mit Hund auf dem Lab treffen. Das würde mich total freuen. In Time bleiben.
Ja, oh ja, stimmt.
Also die Fragen, die man hat, ne? Man kann ja zum Hund was fragen und sich mit, alles ist total nett. Ich freue mich darüber, wenn jemand meine Hunde mag. Aber das In-Time zu machen und das nicht als Aufhänger zu nehmen, ein Out-Time-Gespräch zu beginnen, weil ich bin ja trotzdem In-Time da und ich kann ja trotzdem spielen und es gibt doch auch im Lab Hunde. Also es gibt überhaupt keinen Grund, das als Out-Time-Blase zu verstehen, dass dein Hund ist.
Mhm. Ich finde, das waren gute abschließende Worte.
Ja, auf jeden Fall. Und der Untertitel ist schon gewählt.
Ja, welcher?
Sehr gut. Erzählen wir dir nach der Aufnahme.
Okay.
Gut. Ja, ich wäre tatsächlich soweit mit meinen Fragen durch. Paula, du auch?
Ja, wir haben ganz sicher irgendwas vergessen. Aber das kann ja ergänzt werden.
Genau.
Genau.
Im Discord oder wenn irgendjemand noch andere Fragen hat, dann genau, können die ja im Discord gestellt werden.
Ja.
Oder genau. Per Mail an den Tom oder so.
Ja. Gut. Marin, dann hast du die letzten Worte. Tatsächlich, was möchtest du, wenn du noch irgendwas mitbringst? Die Familie grüßen oder den Hund oder die Hündin oder so?
Ich grüße alle Hunde. Nein. Ja, ich grüße natürlich alle Hunde. Ich finde es toll, meine Hunde mit auf Lab zu nehmen und ich freue mich wirklich daran, dass sich auch Leute daran freuen. Und die meisten finden das toll und für die meisten ist es eine Bereicherung und eigentlich ist das wirklich eine schöne Sache. Und ich glaube, wenn wir da alle respektvoll miteinander umgehen, dann ist das auch eine, genau wie Kinder auch, eine Immersionsbereicherung, um ein Dorfleben oder eine echte Situation noch echter zu gestalten. Und das ist schön. Ich würde mich freuen, wenn wir da alle mehr dran arbeiten, dass das gut funktioniert.
Gut, an dieser Stelle würde ich den Sack zumachen. Ich danke für die Aufmerksamkeit und fürs Dabeisein und überhaupt und dass ihr wieder eingeschaltet habt und das nächste Mal wieder einschalten werdet. Dann hoffentlich im Herbst oder im Spätsommer oder wann auch immer ihr die Folge hört.
Ich denke, es wird dann nach wie vor Spätsommer sein, wenn die nächste, also die, ja, egal. Gute Rückfahrt, wenn ihr gerade von einem Con kommt oder so.
Genau. Gut, in dem Sinne, euch noch einen schönen Sonntag. Ciao, ciao.
Tschüss. Ciao.
Bei Fragen, Wünschen, Anliegen oder dem Link zum Discord schreibt eine Mail an alleslab@posteo.de. Wenn ihr uns supporten wollt, dann empfehlt uns gerne weiter oder gebt uns auf den jeweiligen Plattformen 5 Sterne. Und wenn ihr uns einen Kaffee spendieren wollt, könnt ihr das gerne unter coffee.com/alleslab tun. Wir freuen uns darüber sehr.